Vielleicht müssen wir da ein bisschen früher auch anfangen, weil ich erinnere mich, dass vor gut einem Jahr im Mai 2023 gab es ja schon große Razzien bundesweit von der, ich meine, Generalstaatsanwaltschaft München gegen Klimaaktivistin. Da wurde auch die Website der letzten Generation schon beschlagnahmt mit dem Hinweis, selbst wer für die Organisation spende, mache sich strafbar nach Paragraph 129. Das war so nicht rechtens im Nachhinein. Kannst du den Sachverhalt von damals für uns vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer aufdröseln, so auch aus fachlicher und juristischer Perspektive?
Ja, sehr gerne. Du hast es genau richtig wiedergegeben. Also es gibt mehrere Ermittlungen gegen die letzte Generation wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es gibt einmal die Ermittlungen aus Neuruppin, die jetzt gerade zu der Anklage geführt haben. Und es gibt die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München, bei denen es noch keine Anklage gab. Und diese beiden Ermittlungsverfahren, die laufen sozusagen parallel. Und in beiden Ermittlungsverfahren gab es jeweils so recht medienwirksam inszenierte Ermittlungsmaßnahmen. Also auch die Staatsanwaltschaft Neuruppin, die hat bei den Tatverdächtigen auch Hausdurchsuchungen durchführen lassen und das auch damals auch an die Presse gegeben. Und dann gab es, wie du es geschildert hast, vor circa einem Jahr dann die Durchsuchung bei den Tatverdächtigen in dem Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft München. Und da wurden dann nicht nur bei den Tatverdächtigen zu Hause durchsucht, sondern es wurden die Webseite beschlagnahmt, es wurden Konten bei einem Verein beschlagnahmt, bei dem die letzte Generation unter anderem ihr Geld hatte. Und es wurde auch durchsucht bei Druckereien, die Werbematerial für die letzte Generation gedruckt hatten. Und vielleicht wirklich die befremdlichste Maßnahme dabei, das war die du geschildert hast, nämlich dass die Webseite beschlagnahmt wurde. Und die wurde nicht nur einfach beschlagnahmt, sondern da hat dann die Generalstaatsanwaltschaft München so eine, die Webseite ersetzt durch so einen Warntext, in dem dann stand: Achtung, die letzte Generation ist eine kriminelle Vereinigung und wer sich an die letzte Generation, wer sie unterstützt, zum Beispiel indem er spendet, macht sich strafbar. Und das ist natürlich aus rechtsstaatlicher Sicht jetzt aus ganz vielen Gesichtspunkten problematisch. Man hört schon am Wortlaut, dass irgendwie mit der Unschuldsvermutung irgendwas nicht ganz zusammenpasst, wenn im Zug von Ermittlungen schon davon gesprochen wird, dass eine Organisation eine kriminelle Vereinigung sei.
Und hatte das irgendwelche Folgen, wenn man jetzt sagt, das war so nicht rechtens? Wer kann dann dagegen vorgehen?
Die Beschlagnahme der Webseite, die hatte, es gab dann schnell einen öffentlichen Aufschrei deswegen, weil das nun auch ziemlich nicht offensichtlich war, dass das nicht so ganz passt. Und dann hat die Generalstaatsanwaltschaft München diesen Text immerhin geändert, sodass es dann wieder rechtlich korrekt war, nämlich, dass gegen die letzte Generation ermittelt wird wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und dieses, wer sich spendet, macht Strafe, ist dann auch entfallen. Dagegen können sich dann die direkt Betroffenen wehren, also in dem Fall wäre das der Betreiber der Webseite oder der Host-Provider, bei dem diese Webseite lag. Das hat er meines Wissens nach auch erfolglos versucht. Also dagegen hat er eine Beschwerde eingelegt und die wurde meines Wissens nach aber abgelehnt. Das bezog sich dann aber nicht mehr auf diese ursprüngliche Banner, sondern auf die geänderte Version.
Tja, nach Auffassung der Ermittlungsbehörden steht hier in der PM, besteht jetzt, also Stand 21.05.2024, der hinreichende Tatverdacht, dass Aktivistinnen mit der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung gegründet und diese als Rädelsführerinnen angeführt haben. Dafür droht den Angeschuldigten jetzt zwischen 6 Monaten und 5 Jahren Haft. Vielleicht erstmal, du hast auch in der Pressemeldung das gleichgesetzt. Also hier wird ziviler Ungehorsam der Klimabewegung auf eine Stufe mit milieuorganisierter Kriminalität gesetzt. Für wen ist denn Paragraph 129 StGB?
Der Paragraph 129 StGB, also die Bildung einer kriminellen Vereinigung, die zielt tatsächlich eben auf das Milieu organisierter Kriminalität ab. Das heißt sozusagen, die Fälle in der Vergangenheit, die betrafen dann beispielsweise Rockerbanden, wie Hells Angels oder sowas. Oder eben, ich überlege gerade sozusagen auch organisierte Rauschgiftkriminalität oder sowas, wenn es dann darum geht, dass die Gefährlichkeit jetzt nicht aus einer bestimmten Tat kommt, sondern daraus, dass wirklich halt eine Organisation gibt, die das in großem Ausmaß verübt. Und es ist schon, also der wurde immer mal wieder auf Zweck entfremdet, aber so wie es jetzt gegen die Klimabewegung mit der letzten Generation geschieht, das ist schon ein Novum.
Gerade in der linken Szene ist der Paragraph 129 ja durchaus auch bekannt. Also wenn du sagst, zweckentfremdet, wurde der ja auch schon als politisches Mittel auch angewandt. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele geben aus der jüngsten Vergangenheit?
Aus der jüngeren Vergangenheit fällt mir tatsächlich leider kein Beispiel ein, aber es gibt ja jetzt es gibt ja Verfahren jetzt im Kontext von Lina E. und der sogenannten Hammerbande, aber ich weiß gar nicht, ob das auch auf den Vorwurf der Tatwurf der kriminellen Vereinigung gestützt war, weil da stand ja tatsächlich dann, glaube ich, auch 129a, also die Bildung einer terroristischen Vereinigung als Tatvorwurf im Raum oder wurde glaube ich, bejaht. Das heißt, da passt es gar nicht so ganz. Aber genau, also es gibt auf jeden Fall Beispiele, müsst ihr jetzt nochmal nachsehen, wo das auch im Kontext von vermeintlichem Linksextremismus eingesetzt wird. Und es liegt sozusagen, also ja vor allem daran, muss man auch immer noch dazu sagen, dass der Paragraph 129 vor allem eine Funktion als Türöffner zu sehr schwerwiegenden Ermittlungsmaßnahmen hat. Das heißt, man kann den Tatverdacht relativ leicht annehmen und wenn man das hat, kann man auf dieser Grundlage dann sehr weitreichende Ermittlungsmaßnahmen vornehmen, beispielsweise eben Wohnungsdurchsuchungen, Telekommunikationsüberwachung und so weiter. Und das zu anklagen, deswegen kommt es aber sehr, sehr selten. Also deswegen ist jetzt auch diese Anklage auch eigentlich überraschend. Also in aller Regel, oder nicht in aller Regel, aber häufig läuft es dann so, dass dann erstmal ermittelt wird, relativ großzügig, und danach einfach nichts passiert.
Mhm. Ich hatte gerade den Türöffner erwähnt, das habe ich hier auch in meinen Notizen. Potenziell betroffen sind damit halt nicht nur auch andere Klimabewegungen, sondern eben auch Journalistinnen, Anwältinnen. Was bedeutet denn diese Anzeige jetzt tatsächlich für uns als Journalistin, für euch als Anwältin?
Wir als Journalistinnen und Anwältinnen sind im Grunde ja besonders sensible Berufsgruppen, weil wir einerseits also Geheimnisträgerinnen sind, also ihr habt ja das Pressegeheimnis und für uns gilt eine anwaltliche Schweigepflicht. Und jetzt ist es so, dass im Zuge der § 129 Ermittlungen mindestens die Generalstaatsanwaltschaft München jetzt da auch sehr nach dem Gießkannenprinzip vorgegangen ist und auch einfach das Pressetelefon der letzten Generation abgehört hat. Das heißt, es waren dann vor allem Gespräche zwischen Vertreterinnen der letzten Generation und Pressevertreterinnen. Und es ist klar, das ist ein grundrechtlich halt ganz besonders sensibler Bereich, eben weil es den Kernbereich der Pressefreiheit, also Quellenschutz, Informationsbeschaffung betrifft. Und das haben die Gerichte bislang aber auch einfach relativ pauschal abgenickt. Das heißt sozusagen, auch als das klar war sozusagen, dann mussten sich Pressevertreterinnen dann halt irgendwie schon Sorgen machen, dass wenn sie mit der letzten Generation sprechen, dass diese Gespräche dann eben mitgeschnitten und ausgewertet werden.
Die Erhebung der Anklage steht jetzt im Kontext einer besorgniserregenden Entwicklung zunehmender staatlicher Repression, schreibt Amnesty International gegen Proteste. Und deswegen hat Amnesty Deutschland im September 2023 als Land eingestuft, in dem die Versammlungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wird. Bist du mit der Formulierung von Amnesty einverstanden?
Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Also wir sehen jetzt auch sozusagen über die Klimaproteste hinaus Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, die noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wären. Also das betrifft beispielsweise, dass die Kriminalisierung von versammlungsfreiheitlich relevantem Verhalten, wie jetzt bei der letzten Generation. Also da geht es ja vor allem darum, dass angeknüpft wird an Straßenblockaden, um diese kriminelle Vereinigung zu begründen. Sozusagen ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind präventive Versammlungsverbote, also dass Versammlungen einfach im Vorhinein präventiv vollständig verboten werden. Das betraf auch die letzte Generation. Also dann gab es mehrere Städte, die haben dann Sitzblockaden auf der Straße einfach pauschal verboten. Das ist meiner Meinung nach zu evident verfassungswidrig. Und das gibt es aber auch in anderen Bereichen. Also das gab es dann zum ersten Mal in der Covid-Pandemie, als dann Versammlungen vollständig verboten wurden. Und es greift jetzt um sich sozusagen. Also ein Ausschlag war Covid, der nächste Ausschlag sind die Klimaproteste. Und auch jetzt, wie mit bestimmten Versammlungen aus dem palästinensolidarischen Spektrum umgegangen wird, wird einordnen in so eine repressive Tendenz. Also die Versammlungsfreiheit ist definitiv unter Druck.
Dann ist natürlich die große Frage, wie gehen wir damit um? Was gibt es für Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer? Und wie geht ihr als Gesellschaft für Freiheitsrecht, als Anwältinnen und Anwälte damit um?
Als so Bürgerinnen und Bürger, Hörerinnen und Hörer in diesem Land haben wir das Privileg, dass wir von der Versammlungsfreiheit Gebrauch machen können. Und diesen elementaren Grundrecht in unserer Demokratie, eben weil sie gerade den Einzelnen, den Minderheiten und diejenigen, die sonst nicht repräsentiert sind im politischen Diskurs, die Möglichkeit gibt, ihre Meinung auf die Straße zu bringen und sie da zu verkörpern. Das heißt, die Versammlungsfreiheit muss vor allem auf der Straße verteidigt werden durch jede Form von Protest, durch die Beteiligung an Demos, die Stimme zu erheben, das lohnt sich. Und wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir versuchen eben dahin zu schauen, wo es besonders weh tut und mit unseren rechtlichen Mitteln dann dagegen auch vorzugehen. Aber das sind natürlich auch, das machen wir, aber das dauert immer seine Zeit. Das heißt, es kann auch nur sozusagen ein Baustein dazu sein. Und das Wichtigste ist aber, dass die Versammlungsfreiheit gelebt wird.
Die Anklage wurde bereits Ende Mai erhoben von der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Wie geht es jetzt in dem Fall weiter? Ich weiß, du kannst nicht in die Glaskugel gucken, aber du hast ja wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung.
Also das wird verhandelt am zuständigen Landgericht Potsdam. Und jetzt nach der Anklageerhebung beginnt dann immer erstmal so ein Zwischenverfahren. Das heißt, jetzt schaut sich das Landgericht erstmal an und entscheidet dann, ob es diese Anklage zulässt. Und das Landgericht Potsdam hat schon angekündigt, dass dieses Verfahren frühestens im Jahr 2025 beginnen wird. Das heißt, die lassen sich damit auch für Strafgerichte jetzt sehr viel Zeit und prüfen das ganz gründlich. Ich kenne die Anklage nicht, aber die soll auch sehr umfangreich sein. Und dann wird es dann 2025 losgehen und im Strafrecht ist es immer so, dass das dann alles mündlich verhandelt werden muss. Das heißt, es wird dann eine ganze umfangreiche Beweisaufnahme stattfinden. Dann werden dann die Beschuldigten geladen, irgendwie Zeuginnen gehört. Und dann gibt es, denke mal, frühestens Mitte 2025 dann eine Entscheidung,